Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Rettung in letzter Sekunde. Das historische MFO-Gebäude Zürich muss nicht abgerissen werden. Das Defizit wird immer grösser. Das Budget 2011 vom Kanton Schaffhausen ist tiefrot. Europaweites Pilotprojekt. In Zürich gibt es ein Haus für Leute mit einer extremen Chemikalienallergie. Und Konzerttempel, Politikbühne, Sauna und Restaurant. Das Zürcher Volkshaus wird 100 Jahre alt. Das Wettermann bewölkt und zum Teil heftiger Regen. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Das MFO-Gebäude, das 120 Jahre alte Bachsteinhaus beim Bahnhof Oerlikon, kann doch noch gerettet werden. Die heutige Besitzerin, die ABB, hat ihren Widerstand aufgegeben und einer Verschiebung zugestimmt. Noch vor ein paar wenigen Tagen hat es so ausgesehen, als ob das historische Gebäude muss abgebrochen werden. Margret Meier.
Es ist das wichtigste Industriedenkmal von Oerlikon, das helle Bachsteingebäude, wo früher die Verwaltung der Maschinenfabrik Oerlikon drin war, das MFO-Gebäude. Ein Zeitzeuge, der heute aber am falschen Platz steht, weil die SBB den Bahnhof Oerlikon ausbauen muss. Nur für eine Entschädigung hätte die heutige Besitzerin ABB Ja gesagt zu einer Verschiebung vom Haus. Und die ABB ist hart geblieben, bis es Widerstand aus der Bevölkerung gegeben hat und im Zürcher Gemeinderat. Dann sagt die ABB nochmal über die Bücher, sagt der Mediensprecher Lukas Inderfurt.
Die ABB möchte nicht einfach über Bedenken in der Bevölkerung hinweggehen. Ich erinnere, dass sich da ein Verein formiert hat. Es ist auch, dass der Zürcher Gemeinderat ein Schreiben an Frau Steiblin gerichtet hat. Das haben wir alles sehr ernst genommen und sind nochmal über die Bücher und sind dann zum Schluss gekommen, dass wir jetzt da möchten Hand bieten und ein grünes Licht geben für die Verschiebung vom MFO-Gebäude.
Grünes Licht für die Verschiebung, für das hat der SVP-Gemeinderat Bruno Siedler angefangen zu kämpfen. Er hat im Quartier einen Verein gegründet und Unterschriften gesammelt. Dass die ABB jetzt eingelenkt hat, das sei ein riesiger Erfolg.
Erstens einmal finde ich es ganz grossartig, dass wir die Zeitzeuge von der Oerlikoner Industriegeschichte erhalten können. Es ist mir auch durch den Kopf gegangen, wie es doch noch möglich ist, wenn man zusammensteht und etwas unternimmt, dass man auch etwas bewirken kann.
Dass der Widerstand aus der Bevölkerung und von den Politikern so viel hat bewegen können, das freut auch die Stadt Zürich. Aber gerettet ist das MFO-Gebäude noch nicht. Die Zeit ist knapp, weil die SBB muss bauen. Die Stadt müsse sofort handeln, sagt der Vorsteher vom Zürcher Hochbaudepartement, der André Odermatt.
Von Seiten der Stadt müssen wir Sonderbauvorschriften ja erlassen, wo dann das Gebäude darauf zu stehen kommt. Und das heisst, dass die Verwaltung, der Stadtrat und dann vor allem der Gemeinderat werden also gefordert sein und müssen alle am gleichen Strick ziehen, dass es dann wirklich klappt.
Und klappen heisst, dass das MFO-Gebäude so schnell wie möglich rund 60 Meter verschoben werden kann. Im Frühling 2012 muss die SBB mit dem Bau der neuen Gleise anfangen. Sollte es doch noch politische Schwierigkeiten geben, dann wird es heikel. Auch die SBB hat nicht mehr viel Zeittoleranz. Im Jahr 2015 muss die zweite Etappe der Durchmesserlinie fertig sein.
Tiefrot. So präsentiert sich das Budget für das nächste Jahr vom Kanton Schaffhausen. Der Regierungsrat rechnet mit einem Defizit von 9,5 Millionen Franken. Das Budget 2011 ist damit seit vielen Jahren schlechteste. Christa Edlin.
Eigentlich wäre das Budget 2011 sogar noch deutlich schlechter. Der vierjährige Finanzplan vom Kanton hat nämlich ein Defizit von 15 Millionen Franken eingeplant gehabt. Weil das Budget jetzt aber gleich nur ein Minus von 9,5 Millionen Franken ausweist, ist die Finanzdirektorin Rosmarie Wittmer ganz zufrieden mit dem Staatsvoranschlag, ihrem ersten, den sie heute präsentiert hat.
Es ist passabel, weil wir liegen auf Finanzplan.
Das, weil man 5 Millionen hat können ausgraben, wo man im 2009 nicht gebraucht hat. Und das entspricht dann wieder am Finanzplan. Das 2011 hat der Schaffhauser Regierungsrat immer als schwierigste Jahr in dieser Krisenzeit angestellt. Dann spüren wir beim Staat die Auswirkungen der Wirtschaftskrise am stärksten. Trotzdem rechnet Rosmarie Wittmer damit, dass nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Steuergelder einkommen als in diesem Jahr. Bei den privaten Steuerzahlern, vor allem aber bei den Unternehmen.
Ich glaube, das ist eine realistische Annahme, von dem Ausnahmen gehen, weil es hat doch Unternehmen, die sie jetzt doch wieder bedeutend besser geht, wie das nur vor zwei Jahren gegangen ist.
Diese Einnahmen kann der Kanton Schaffhausen gut brauchen, weil er massiv mehr muss zahlen muss, ab Verbilligung der Krankenkassenprämie und für die Schaffhauser, die sich in Spitälern von anderen Kantonen behandeln lassen. Auch das Personal soll das nächste Jahr einen Zustupf bekommen.
Wir wollen unseren Leuten eine individuelle leistungsabhängige Lohnerhöhung von 0,8% im nächsten Jahr ermöglichen.
Eine allgemeine Lohnerhöhung oder ein Teuerungsausgleich liege aber nicht drin. Die Rosemarie Wittmer sieht allerdings auch keinen Spielraum für eine Steuerfußsenkung, wie das die FDP in der Budgetdebatte durchbringen will. Der Regierungsrat rechnet also das nächste und auch noch das übernächste Jahr mit roten Zahlen. Das ist für den Kanton Schaffhausen aber kein Problem. Er muss deswegen kein Sparprogramm schnüren, weil er für harte Zeiten vorgesorgt hat. Er hat genug Eigenkapital und keine Schulden.
Zürich Leimbach entsteht ein Haus mit 14 Wohnungen, speziell für Menschen, die extrem empfindlich auf chemische Bausubstanzen reagieren, sogenannte MCS-Kranke. Das Projekt ist europaweit einmalig und wird von einer Baugenossenschaft von Betroffenen zusammen mit der Stadt realisiert. Sonja Schmidmeister.
Der Christian Schifferle ist Präsident der Wohnbaugenossenschaft «Gesundes Wohnen» und selber von MCS betroffen.
Es ist eine ganz schwere Erkrankung, also vergleichbar mit einer chronischen Grippe. Man ist ständig am Limit, man hat Mühe, unter die Leute zu gehen, weil halt alle parfümiert sind. Der Kontakt ist schwierig, die Partnerschaft ist fast unmöglich. Es ist wirklich ein Leben jeden Tag mit grossen Hindernissen. Darum sind wir sehr froh, was da die Stadt Zürich macht.
Die Stadt Zürich stellt Land im Baurecht zur Verfügung und unterstützt die Genossenschaft beim Bauen eines Wohnhauses, das, einfach gesagt, möglichst gute Luft bietet. Der Christian Schifferle trägt meistens eine Maske. In normal gebauten Wohnungen kommt er Allergien über und die Lunge tut ihm weh. Wenn es geht, schläft er draussen, im Auto, im Wald. In der Schweiz leben schätzungsweise 5'000 MCS-Betroffene. Für ein paar von ihnen bietet das Projekt in Leimbach eine neue Perspektive. Und für den Christian Schifferle ist es auch persönlich ein Erfolg.
Es ist vor allem, dass nach so vielen Jahren, wo ich krank bin, jetzt das Projekt möglich wird, wo man jahrelang als Spinner angeschaut wurde. Vor 20 Jahren habe ich das erste Mal angefragt bei der Stadt Zürich, damals bei Ursula Koch. Und heute sind wir so weit, weil eben immer mehr Menschen betroffen sind.
Um Menschen wenigstens ihren eigenen vier Wänden vor Umwelteinflüssen zu schützen, sind die Wohnungen in Leimbach anders konzipiert. Das merke der MCS-betroffene Bewohner schon am Eingang, sagt der Architekt, der den Studienauftrag gewonnen hat.
Er kommt rein über eine Schleuse, wo er eine Garderobe hat, eine Waschmaschine hat, wo er sich eigentlich der ganzen Verschmutzung von aussen entledigen kann. Sei das Feinstaub, sei das effektiv Strassenstaub, sei das Gerüche etc. Das wird eigentlich dort abgeleitet werden und dann geht es eigentlich weiter in der Wohnung in der nächsten Raumschicht, wo man dann nachher wieder kann ins Bad, sich weiter reinigen, waschen und dann eigentlich in einen Schrankraum kommt, wo man die ganzen Kleider aufbewahrt hat.
So dass es quasi immer reiner wird bis ins Schlafzimmer, wo klein und nur noch mit einem Bett ausgestattet ist. Der Jungzürcher Architekt Andreas Zimmermann will auch nur gut verträgliches Material verbauen. Stahl und Holz sind tabu, auch Dichtungsschäume oder Fugen aus Silikon. Weil es so MCS-gerechte Bauten bis jetzt nie nicht gibt, engagiert sich auch die Stadt Zürich. Der Stadtrat Martin Vollewieder.
Man stellt einfach fest, Allergien nehmen zu. Man stellt fest, man ist sensibler für das. Und es ist nicht etwa so, dass man eben, wenn man energetisch sinnvoll baut, dass die Allergien zurückgehen. Und da muss man vielleicht etwas miteinander verheiraten, wo man sich gar noch nicht so bewusst ist, dass das wirklich abzuklären ist.
Die Stadt, das Jung Architekturbüro, die Wohnbaugenossenschaft, alle Beteiligten hoffen jetzt, dass mit dem Pilothaus in Leimbach einen Haufen Erfahrungen sammeln können, das gesünder Bauen generell fördert.
Der Flughafen Zürich überarbeitet sein Gebührenmodell. Schon seit 1980 verlangt der Flughafen von der Fluggesellschaft unterschiedliche Gebühren, je nachdem wie laut das Flugzeug ist. Wegen dem technischen Fortschritt gehören aber unterdessen die meisten Flugzeuge zu der besten Klasse, die gratis ist. Auf 2013 soll die Einteilung jetzt neu gemacht werden, sagt die Flughafensprecherin Sonja Zöchling.
Dann kann es durchaus sein, dass wir Flugzeuge, die jetzt in der gebührenfreien Klasse 5 sind, dass man die in einer anderen Klasse zuteilt. Zielsetzung ist natürlich schon, dass das Lärmgebührenmodell wieder einen Lenkungscharakter hat, dass Fluggesellschaften moderne Flugzeuge einsetzen, wenn sie auf Zürich fliegen.
Schon vorne 2011 werden die Gebühren für die lautesten Flugzeugtypen verdoppelt. Ein Passant hat am Sonntag in einem Wald bei Becklingen im Kanton Schaffhausen Teil von einer alten Minenwerfergranate gefunden. Er hat die Polizei alarmiert, wo der Fund zusammen mit Spezialisten geborgen hat. Laut ersten Untersuchungen stammt die Waffe aus den 60er, 70er oder 80er Jahren und kommt aus Armeebeständen. Wie sie in das Waldstück gekommen ist, kann die Polizei nicht sagen. Es hat aber keinen Sprengstoff mehr in dieser Granate gehabt und darum hätte für die Bevölkerung auch keine Gefahr bestanden, teilt die Schaffhauser Polizei mit. Es ist eine besondere Kombination, die die Stadt Zürich da plant. Die Abfallverbrennungsanlage Hagenholz im Norden der Stadt soll teilweise erneuert und mit einem Informatikzentrum erweitert werden. Das Ganze kostet 72 Millionen Franken. Ein stolzer Preis. Am 26. September entscheidet die Stimmberechtigten über den Kredit. Vera Derogisch.
Heute wird der städtische Abfall in den Anlagen Hagenholz und Josefstrasse verbrennt. Ab dem nächsten Jahr ist das Hagenholz allein dafür zuständig. Ein Teil dieser Anlage, die Zürich Nord, ist aber in einem schlechten Zustand und sie platzt aus allen Nähten. Viele Angestellte von Entsorgung und Recycling Zürich arbeiten im Moment die Bürocontainer. Für die Stadt drängt sich darum der Neubau im Hagenholz auf. In dem Logistikzentrum soll es eine moderne Garage für die Kübelwagen geben. Die alte ist baufällig und zu klein. Ersetzt werden müssen auch die Garderobe, die die geltenden Hygienevorschriften heute nicht erfüllen. Und es sind Büroräume geplant, um die Provisorien zu ersetzen. In dem 72 Millionen Franken Projekt hat aber nicht nur das Logistikzentrum vom Hagenholzplatz, sondern auch ein neues Informatikzentrum von der Stadt Zürich. Ein solches Zentrum ist sie im Moment in Albisrieden am Aufbauen. Sie braucht aber ein zweites, aus Sicherheitsgründen, damit die Verwaltung auch dann noch funktioniert, wenn die Computer in einem Zentrum ausfallen. Das Hagenholz ist für die Stadt Zürich der ideale Standort für das Rechenzentrum. Und die Integration ins Logistikzentrum kommt auch deutlich günstiger als ein separater Neubau. Auch ökologisch soll der Neubau auf dem höchsten Stand sein und einen Beitrag zur 2000-Watt-Gesellschaft leisten. Unter anderem mit einem Minergie-P-Standard und einer Solarstromanlage.
Die Vera Derogisch. Alle Parteien mit Ausnahme von der SVP sind für den Kredit. Politische Veranstaltungen, Dia-Vorträge, Saunabesuche, ein Essen im Restaurant und vor allem ein Konzert wie das hier von der deutschen Band Tote Hosen. All das gibt es im Volkshaus zu Zürich, ein Haus also für das ganze Volk. Dieses Jahr wird es 100 Jahre alt. Der Michael Ganz über das Gebäude und sein einzigartiges Innenleben.
Die Idee für ein Zürcher Volkshaus ist nicht etwa von der Linken gekommen, sondern von bürgerlicher Seite. Einer der Hauptinitianten, so erzählt Franz Gahannes, Präsident der Volkshausstiftung, einer der Hauptinitianten sei der berühmte Zürcher Klinikdirektor und Anti-Alkohol-Papst August Forel gewesen.
Das in der Koalition mit dem Pfarrer von Aussersil, der hier natürlich mitten in dem Arbeiterquartier war und das Elend festgestellt haben, das sind eigentlich die, die zuerst die Idee aufgenommen haben. Später ist die Arbeitbewegung dazu gekommen, die sich hier eingelinkt hat. Und nach einem Prozess von fast 20 Jahren ist dann das Haus endlich gestanden und bezogen worden am 1. Oktober 1910.
Der Kampf gegen den Alkohol war also der Auslöser, dass die Stadt Zürich ein Volkshaus bekommen hat. Die Arbeiter hatten dort mal kein lustiges Leben und ihr Elend darum häufig mit Schnaps abgespült.
Die Bürzer, die haben sehr schlecht verdient, sind die Eipferde in Kleinstwohnungen. Haben aber gleichzeitig ein bisschen Geld, das sie keiner für Alkohol ausgeben. Natürlich mindere Qualität, hören etwa Schnaps in der Regel. Und die Leute wollten man von der Gasse wegbringen, indem man ihnen ein Gebäude zur Verfügung stellt, das als Treffpunkt geholt hat. Gleichzeitig auch, dass die Leute ein bisschen lesen sollen. Es hat ja dort in der Pestalozzi-Bibliothek, Unionsbibliothek, damit sie ein bisschen auf andere Ideen kommen.
Im Volkshaus haben die Arbeiter auch günstig können essen und Versammlungen machen. Und, ganz wichtig, im Volkshaus haben sich die Bützerfamilie können gehen waschen. Badzimmer hat sie den einfachen Wohnungen nämlich dortmal keine gegeben. Im Volkshauskeller sind rund 30 Badwannen und 20 Duschen gestanden. Erst in den 70er Jahren hat man aus den Badräumen dann eine Sauna gemacht. Von 1910 bis 1928 ist nur der erste Teil vom Zürcher Volkshaus gestanden, nämlich der mit den Bädern, den Essräumen und den kleinen Sälen. Der zweite Teil mit dem grossen Theatersaal ist aus Kostengründen erst dann dazugekommen. In der Zwischenzeit ist das Volkshaus aber schon lange das eigentliche Zentrum der Zürcher Arbeiterbewegung gewesen und der Bürgerschaft darum zeitweise ein Dorn im Auge.
Im Generalstreik 1918 hat der General Wille verlangt, das Haus müsse geräumt werden, die Zentrale der Bolschewiki. Und das hat sich natürlich mit der Integration der Arbeiterbewegung in den bürgerlichen Staat geändert. Heute sind es verschiedene soziale Bewegungen, die da drin sind. Es sind politische Bewegungen, die ganze Bandbreite von bürgerlich bis zu links.
Und vor allem sind es auch kulturelle und andere Veranstaltungen, die da stattfinden. Von der Chorprobe bis zum Dia-Vortrag und vom Boxkampf bis zum Rockkonzert. Trotzdem, die Tradition vom Volkshaus als Zentrum der Arbeiterbewegung, die hat überlebt, meint Franz Gahannes.
Wenn ich denke an einen Bauarbeiterstreik vor ein paar Jahren, dann ist natürlich das Aufmarschgebiet ist natürlich das Volkshaus. Das ist natürlich der Treffpunkt, wo man gekommen ist. Es finden heute natürlich auch Gewerkschaftsveranstaltungen dort drinnen statt. Nur allein von dem könnte man nicht leben, oder?
Lange Zeit hat die Volkshausstiftung nämlich finanzielle Sorgen gehabt. Und mit ein Grund war das Alkoholverbot, das die gutmeinenden Volkshausgründer in die Stiftungsurkunde geschrieben haben. Im Volkshaus hat das wenig genützt.
Die Arbeiter haben dort ihre Versammlungen gemacht, aber nach der Versammlung sind sie in die umliegenden Restaurants gegangen, weil es dort unten halt kein Bier mehr gegeben hat. Ende 70er Jahre konnte das Alkoholverbot aufgehoben werden und entsprechend haben wir als Restaurant dann umgebaut. Und wir sind natürlich total glücklich, dass das neue Restaurant dermassen gut funktioniert. Wir haben immer die Idee gehabt, man kann das zum Laufen bringen, aber dass es dermassen einschlägt wie eine Bombe, das hätte man nie gedacht.
In den letzten fast 40 Jahren ist die Geschichte vom Volkshaus auch die Geschichte der Konzertagentur Free & Virgin gewesen. Seit den frühen 70er Jahren organisiert sie dort regelmässig Rock- und Pop-Konzerte. Der Michael Ganz hat mit dem Free & Virgin Gründer, Harry Sprenger, über seine Beziehung zum Volkshaus geredet.
Herr Sprenger, mögen Sie sich erinnern, wie das angefangen hat? Das erste Konzert im Volkshaus, das Sie organisierten, mögen Sie sich erinnern?
Ja, also ein Teil von der Geschichte vom Volkshaus ist auch ein Grossteil von der Geschichte von Free & Virgin. Nämlich insofern, dass mein früherer Geschäftspartner, der Heinz Meier, mit einem Partner zusammen die Free Agency gehabt hat und ich mit einem Partner zusammen die Virgin Agency. Und weiter ist dann gegangen, dass wir uns zusammengelegt haben, weil wir das Gefühl hatten, gegen Good News kommen wir so nicht an. Also tun wir uns lieber zusammen.
Hat es irgendeinen so einen Höhepunkt gegeben, also von Ihnen aus persönlich, oder wo besonders einfach viel abgegangen ist?
Ja, es hat natürlich immer wieder erfreuliche Geschichten gegeben. Also wenn ich ganz zurückgehe, dann die legendären Chicago Blues Festivals, die sind für mich nach wie vor etwas vom Schönsten gewesen, was wir hatten. Das war so der Plausch, die Stimmung, die man dort hatte. Dann hast du natürlich auch so Sachen gehabt wie die Ramones, wo auch fast legendär war mit Talking Heads im Vorprogramm. Wir hatten auch glatte Teenager-Geschichten im Volkshaus. Also von ganzen Teenager-Festivals über den Oli P. Und, also es hat so viele glatte Momente gegeben, hat auch schöne Momente gegeben, also mit ruhigeren Konzerten. Wir hatten eigentlich die ganze Palette gehabt. Und man kann sagen, das meiste davon einfach wirklich im Volkshaus.
Hat es einmal Zoff gegeben, hat es einmal Probleme gegeben bei diesen Konzerten?
Ja, wir haben tatsächlich die Ehre gehabt, eines der gröbsten Konzerte zu haben im Volkshaus. Das war mit der Punkgruppe The Plasmatics gewesen. Und die haben schon ein bisschen das Image gehabt von einer Krach-Kombo. Das heisst, nebst der Punkmusik, die sie gemacht haben, haben sie auch ihr Zeug auf der Bühne explodieren lassen. Und unser Glück hat es dann wollen, dass zu der Zeit, wo wir das Konzert dann laufen hatten, genau die Opernhauskrawall in Zürich gelaufen sind. Und viele von den Leuten, die an der Opernhauskrawall teilgenommen haben, sind dann eben auch als Konzert gekommen. Und wo dann schlussendlich Plasmatics auf die Bühne gegangen sind, haben die Leute mal gewartet, bis jetzt einmal der erste Fernseher vertatscht wird, bis einmal das erste Licht explodiert. Und es ist eigentlich etwa eine halbe Stunde lang wirklich nichts passiert. Es war eher ein bisschen langweilig gewesen. Und dann hat es einem Gast einmal den Deckel gelobt, der hat den Orangen auf die Bühne geschmissen. Und das war dann der Auslöser gewesen, dass der Rodi von der Bühne runtergekumpelt ist, dem eins geschmiert hat. Und dann ist wirklich alles nicht mehr gut gewesen. Dann haben die Leute angefangen zu rebellieren. Sie haben angefangen, Flaschen für ein Schmeissen, etc., etc. Bern hat Schiss bekommen, hat sich verzogen in die Garderobe, hat um Hilfe gerät, wir nicht gewusst, was machen. Dann hat jemand noch von der Demonstration einen Molotow-Cocktail vorgenommen, den auf die Bühne geschmissen, dann hat die Bühne noch angefangen zu brennen. Also rundum, am Schluss, ist ein Teil vom Equipment in Schutt und Asche gewesen, Bühne angekokelt, alle Vorhänge abgerissen, jene Fenster kaputt und ein Riesenschaden. Und dort muss ich sagen, ist dann auch das Volkshaus sehr toll gewesen. Die haben dann sehr vieles können über ihre Versicherung abdecken, weil ich glaube, sonst hätte es uns nachher nicht mehr gegeben. Das ist wahrscheinlich die gröbste Veranstaltung gewesen, die dort drinnen je stattgefunden hat.
Sie machen weiterhin Konzerte. Die Geschichte geht weiter, die ist noch nicht zu Ende.
Richtig. Man muss von unserer Seite her sagen, dass das Volkshaus nach wie vor unsere liebste Location ist, um Veranstaltungen zu machen. Wir haben sicher schon in der ganzen Schweiz Veranstaltungen gemacht, von klein bis gross, aber uns liegt das Volkshaus wirklich am Herzen und schon immer haben wir das Gefühl gehabt, das ist eine der intimsten Locations, die wir überhaupt haben in der Schweiz.
Der Harry Sprenger von der Konzertagentur Free & Virgin über seine Beziehung zum Zürcher Volkshaus, das in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Zu der Wetterprognose, das ist Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht regnet es noch stellenweise. Mit den vielen Wolken wird es aber nicht allzu kalt. Die Temperaturen sinken bis morgen auf 13 Grad. Morgen Mittwoch fällt es am Vormittag auch vor Regnen und zum Teil regnet es kräftig. Gleichzeitig kommt es auch noch gerade winden. Gegen den Abend gibt es dann längere trockene Phasen. Allerdings muss man auch dennoch mit einem einzelnen Platzregen rechnen. Temperaturen morgen am Nachmittag zwischen 16 und 18 Grad. Auf dem Bachtel und auf dem Hörnli gibt es 12 Grad. Am Donnerstag ist es wechselhaft. Es hat also mal dicke Wolken, dann scheint wieder die Sonne. Der Tag dort ist es häufig trocken. Zum Teil kommt es aber auch regnen. Temperaturen am Nachmittag bei rund 19 Grad.
Regional Zürcher Fuse zum Schluss nochmal das Wichtigste vom Tag in der Zusammenfassung. Das alte MFO-Gebäude beim Bahnhof Zürich-Oerlikon kann doch noch gerettet werden. Die heutige Besitzerin ABB hat bekannt gegeben, dass sie grünes Licht für eine Verschiebung gibt. Noch vor einer guten Woche hat sie sich dagegen gewehrt. Nach heftigen Protesten hat sich ABB aber umentschieden. Das Gebäude kann wegen der zusätzlichen Gleise beim Bahnhof Oerlikon nicht an seinem jetzigen Standort bleiben. Es gilt als einer der letzten Züge aus der Zeit, wo Oerlikon noch ein Industriequartier war. Das Budget vom Kanton Schaffhausen für das nächste Jahr rechnet mit einem Minus von 9,5 Millionen Franken. Das ist das höchste Defizit seit vielen Jahren. Gründe sind unter anderem höhere Beiträge für Krankenkassenverbilligung und höhere Lohnkosten. In Zürich-Leimbach gibt es ein Haus mit 14 Wohnungen, speziell für Menschen, die extrem empfindlich auf chemische Bausubstanzen reagieren, sogenannte MCS-Kranke. Das Projekt ist europaweit einmalig und wird von einer Baugenossenschaft von Betroffenen zusammen mit der Stadt realisiert. 2013 soll es fertig sein. So viel Regionalschall Zürcher Fuss am Dienstagabend. Die Sendung gibt es in ein paar Minuten im Internet und als Podcast unter regionalschall.ch. Redaktion Nicole Marti, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.